Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Episode 31 und Episode 1 im neuen Kalenderjahr 2021. In diesem Sinne erstmal frohes Neues. Hoffentlich seid ihr alle gesund rübergekommen. Und das Gleiche hoffe ich für die Packmas Podcast Runde mit Egel, Sebi und Gilbert. Servus, Burschen.
Servus.
Servus.
Wie geht's euch? Kater überstanden oder gab's überhaupt einen Kater? Außer beim Egel, der hat Katzen sowieso.
Und es gab noch zusätzliche kleine Katerchen, sage ich mal.
Ah, wie war das mit Silvester und den Amateuren, die dann mit... Ja.
Du sprichst von dir, Sebi.
Alles gut. Prost, Mädels.
Geht ja, schon wieder. Gilbert, wie war es bei dir?
Oh, ruhig, ruhig. Ich sitze ja immer noch hier in Quarantäne und von daher war da nicht viel zu holen. Ein, zwei Bierchen, meistens zwei. Und von daher, ja, aber überstanden und jetzt hoffen wir, dass es wieder mal ein bisschen aufwärts geht.
Bei mir ähnlich, einfach am Nachmittag einen kurzen Raclette-Besuch bei Freunden mit Nachwuchs gemacht und dann den Abend schön zu zweit auf der Couch verbracht.
Ja, und die meisten von uns haben sich ja gestern Abend auch schon den Kater vom Leib geredet und kommentiert und von daher sind wir wieder voll da. Nur das Ebi ist noch ausgefallen.
Ja, ich hatte Besuch und da wollte ich mich so ein bisschen nicht ganz so abwesend sein. Wenn der Fernseher schon im Hintergrund läuft und ich trotzdem abgelenkt war, dann wollte ich aber nicht auch noch die Runde sprengen.
Verständlich.
Ja. Absolut. Aber damit kommen wir quasi schon zum ersten großen Themenkomplex. Und das ist das erste Spiel des Jahres des EHC Red Bull München. Gleich ein Topspiel bei den Adler Mannheim. Endstand. Eine 2:3 Niederlage nach Penaltyschießen für München. Bevor wir aber in die Details gehen, gibt es zwei Sachen noch zu sagen. Maxi Daubner hat sein 100. DEL-Spiel gemacht. Da sagen wir Glückwunsch, Respekt. Auch jetzt als Verteidiger. Können wir ja gleich nochmal drüber reden. Und am heutigen Sonntag, wir nehmen ja am Sonntag den 3. Januar auf, dürfen wir einem Geburtstagskind gratulieren, das älter geworden ist, als man es gefühlt wahrnimmt, nämlich Maxi Kastner. 28 Jahre alt schon, der Junge.
Ja, lustig, weil irgendwie, wenn ich an Maxi Kastner denke, ist er für mich immer noch gefühlt die junge Garde.
Ja, unterschreibe ich sofort. Jetzt wird der Kerl schon 28, jetzt gehört er aber schon zu den Erfahrenen im Kader.
Ewige Talent.
Nein.
Ja, nein. Ich denke, also Maxi macht schon eine ganz solide Leistung, ruft er da schon immer, finde ich.
Ja, passabel.
Ja.
Ich möchte ihn jetzt auch nicht über den Ziel loben.
Seit letzter Saison schon ist er eigentlich gut angekommen. Er ist auch irgendwie, ja, er wird auch immer irgendwie vergessen. Man redet ja auch von der Nationalmannschaft oder so, wo man sagt, ja, da passt er eigentlich auch ganz gut rein und wird vergessen. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, er spielt jetzt mit bekannten Leuten wie Hager und Elis in einer Reihe und profitiert von den beiden, sondern ich habe schon so das Gefühl, auch diese Saison gerade eben, er trägt einen großen Teil zu dieser Reihe bei. Also es ist nicht nur so, dass man sagt von wegen, er ist der dritte Mann in der Reihe, profitiert von den anderen beiden. Nee, andersrum. Die anderen beiden profitieren auch gut davon, wie er spielt und dabei ist.
Ja, also ich glaube auch, dass es in jeder anderen DEL-Mannschaft gäbe es ein Plätzchen für Maxi Kastner.
Ja. Nein.
Also er darf natürlich nicht irgendwo anders spielen. Nicht.
Genau.
Aber wenn er denn müsste, glaube ich, würde er auch bei jeder anderen Mannschaft seinen Platz finden. Also das Leistungsniveau hat er auf jeden Fall.
Er hat vor allem einen großen Schritt nochmal nach vorne gemacht, nach dem Abgang von Dominik Kahun. Das haben wir ja auch schon mal angesprochen. Wir sagen auf alle Fälle, herzlichen Glückwunsch zum 28. Geburtstag, Maxi Kastner. Und hoffentlich noch lange im Trikot von München.
Ja.
Schauen wir auf das Spiel am gestrigen späten Nachmittag oder frühen Abend, je nachdem. Es war das beste DEL-Saisonspiel bisher. Punkt.
Ausrufezeichen.
Und zwar von beiden Mannschaften.
Ja.
Ja gut, aber was zu erwarten war?
Ja, beide Mannschaften wollten sich, glaube ich, schon gegenseitig beweisen, auch schon am 4. Spieltag. Der Respekt voreinander ist bei beiden Mannschaften da. Das ist das, glaube ich, der Gradmesser für beide Teams. Und von daher haben sich da beide ordentlich reingehauen, ordentlich präsentiert. Und deswegen war es ein, ich glaube, auch für den neutralen Zuschauer sehr interessantes, gutes Eishockeyspiel.
Was ziemlich fies war, dass fast parallel das U20-WM-KO-Duell zwischen Deutschland und Russland stattgefunden hat, weil auch das, da reden wir nachher nochmal kurz drüber, das war auch hochklassiges Eishockey. Das fieserweise wahrscheinlich die besten Eishockeyspiele der letzten Monate, wenn denn Eishockey stattgefunden hat, fast parallel gelaufen sind, war schon gemein.
Ja, mehr als unglücklich, muss ich auch sagen. Ich konnte zum Beispiel das U20-Spiel, da ich das ERC-Spiel kommentiert habe, konnte ich dem U20-Spiel eigentlich gar nicht folgen, bis halt auf die letzten 10 Minuten.
Aber dafür haben wir ja nachher den Gilbert. Der kann uns noch richtig schön... der hat ein einzigartiges Multitasking gestern hingelegt. Da kommen wir aber nachher noch drauf, Gilbert. Du siehst auf alle Fälle für den Stress, den du hattest, siehst du heute extrem gut aus.
Da, vielen Dank, vielen Dank.
Trotz Rangers-Pulli.
Nee, vorsichtig jetzt, gell?
Nein, gehen wir zurück in die SAP-Arena. Wir müssen über die ersten 10, 15 Minuten des Spiels ganz, ganz kritisch reden, finde ich. Denn da war München nicht so ganz auf dem Eis.
Ja, so kann man stehen lassen.
Ja. Gar nicht. Also die ersten 10, 15 Minuten hat nur Mannheim gespielt. Und hätten wir so weitergespielt, glaube ich, hätte es richtig eins auf die Mütze gestern gegeben.
Ja, okay. So hat dann auch genau die erste Viertelstunde, wo du die 2 Tore kriegst, ja? Wo du beim zweiten halt überhaupt nicht gut ausschaust. Also eigentlich gar nicht da bist. Das ist auch das, was ich ja das letzte Mal schon gesagt habe. Also in der Abwehr dürfte man dann doch mal langsam überlegen, ob man vielleicht nochmal irgendwas macht, weil, also entweder ist es eine Kopfsache, weil da definitiv im Kopf keiner bei der Sache war. Ja. Aber wenn es eine Sache ist, wo dir vielleicht ein Spieler fehlt, ein Erfahrener, dann sollte man doch mal drüber nachdenken, ob man nochmal irgendwo einen locker machen kann.
Ich weiß nicht, ob das was mit viel Erfahrung zu tun hat. Die ersten 2 Tore, für mich war das wieder dieses systematische, ich sage es immer, begleitendes Fahren. Also der Gegner darf begleitet durchs eigene Drittel fahren, wo jede andere Mannschaft schon mal den Spieler hinterm Tor oder der mit der Scheibe versucht, wenigstens in die Bande zu drücken. Dann lassen wir die Spieler trotzdem weiter durch unser Drittel fahren und versuchen so lange den Schläger irgendwo hinzuhalten, bis entweder der Puck weg ist oder er sich der Gegenspieler fallen lässt und wir eine Unterzahl wegen Beinstellen bekommen. Die Mannheimer haben uns halt beide Gefallen nicht getan, sondern behalten einfach mal auch die Scheibe hinterm Tor und spielen dann halt auch noch den Pass. Also für mich darf es weiter in der Verteidigung auch körperlich, war später im Spiel ja auch durchaus der Fall, dass wir defensiv mal wieder Körper eingesetzt haben. Aber dass die ersten 10 Minuten, das ist begleitendes Fahren. Wir fahren nebenher, wir schauen, was die so tun, anstatt dass wir einfach mal den Gegenspieler beherzt Richtung Bande begleiten. Ja, und dort einfach mal schauen, was passiert denn jetzt? Nö, wir schauen zu beim Hin- und Herfahren.
Aber das ist ja nicht erst nur seit gestern so. Das war ja das, was wir schon mal angesprochen haben. Die Spiele, die ersten beiden Spiele, wo du gegen Augsburg Tore kassierst, die nicht sein müssen. Gegen Straubing kassierst du Tore, die nicht sein müssen. Gegen Nürnberg, die nicht mitspielen, kassierst du kein Tor. Aber gegen Mannheim kassierst du wieder 2 Dinger, die nicht sein müssen. Und für mich ist das eine Katastrophe, dass wir mit eigentlich einer von den Namen her starken Abwehr, und die auch spielerisch schon gezeigt haben, was sie drauf haben, so viel Gegentore kriegen. Ja, und damit, das mache ich nicht am Torwart fest, das mache ich an den Vorderleuten fest.
Ja, und in dem Fall, und das spreche ich auch an, Trevor Parks, weil aus dem ganz einfachen Grund, ja, er macht tolle Spiele und er ist gut, aber defensiv war das halt einfach nichts, was er da hinterm Tor fabriziert hat. In der Offensive, wenn es um den Vorcheck geht, dann kann er die Checks fahren in der Bande und in der Rundung. Aber hinten muss er die halt dann auch mal fertig fahren.
Ja, es hat gerade vor, ich glaube, vor dem 1-0 war es, ne? Da ist Trevor Parks ja mit seinem Mitspieler 3-4 Mal hinter dem Tor hin, her. Wo wir uns ja schon gestern auch beim Kommentieren gedacht haben, was macht der denn da? Und folgerichtig fällt dann halt auch das Gegentor. Da bin ich bei dir, Sevi. Also da müssen gerade auch unsere Stürmer energischer hinten auch mal arbeiten in solchen Situationen.
Also vorne tun sie es ja auch. Es wäre jetzt nicht so, dass du nicht sagen könntest, oh, das ist jetzt ein Spieler oder das sind Spieler, die das nicht können, also in die Bande gehen, in den Zweikampf und das generell tun, sondern es ist ja relativ eindeutig, im Vorcheck machen sie es, im eigenen Drittel hinten dann aber nicht mehr. Wo ich sagen muss, ja, wo es vielleicht gelegentlich mal einen Tacken wichtiger wäre.
Bei der Situation von Trevor Parks, die ja zum 0:1 aus Münchner Sicht geführt hat, positiv kann man sagen, er ist am Spieler dran geblieben. Negativ kann man sagen, er hat aber die Störung nicht entscheidend genug verursacht, ja, genau, die notwendig ist.
Er hat ihm im Prinzip machen lassen, was er wollte. Hauptsache, er zieht nicht vors Tor, aber konnte da hinten rumkurven und sich den Passweg suchen, wie er gerade Lust hatte.
Ja. Ja, und Nicolas Kremmer haut halt das Ding auch richtig gut rein, muss man jetzt ehrlicherweise schon auch sagen. Aber es darf halt zu diesem Pass nicht kommen. Das ist genau der Punkt. Was ich aber viel noch fast gravierender fand, war die Situation zum 2:0 durch Markus Eisenschmidt in der 13. Minute. Dass ein simpler Doppelpass ausreicht, um die Hintermannschaft auszuhebeln, das darf nicht passieren.
Ja, aber das passiert ja in jedem Spiel mal. Oder jede halbwegs oder jede besseres Stürmertour, das irgendwo zusammenspielt, schafft es gegen relativ jeden Verteidiger. Da muss das Verteidiger, ja, meistens stehst richtig oder je mehr Erfahrung du hast, dann stehst du richtig, dann machst du das schon besser oder kannst viel vom Spielgeschehen her mitgehen, vorahnen, wie auch immer. Aber das passiert, also so ein Ding, das fand ich jetzt eher von den Stürmern gut gemacht.
Also, das ist ja auch okay. Ich meine, dass das öfter passiert, ist ja ganz klar. Vor allem, wie gesagt, wenn zwei, die sich kennen, zusammenspielen oder die halt auch gut sind, der Fehler ist ja schon viel weiter vorne entstanden. Ja, dass es überhaupt so weit kommt, dass die da 2:1 laufen, das ist ja das Problem. Und es war jetzt auch nicht so, als wäre das eine Mal gewesen, wo der Puck drin war. Das gab ja noch ein, zwei Situationen, bei denen die Mannheimer sich einfach dumm angestellt haben. Zu viel Zeit, zu viel Raum und dann kommen sie ins Nachdenken und machen das Ding halt nicht rein oder der Pass kommt nicht an. Also da haben wir froh sein können, dass da nicht schon nach einer Viertelstunde 3-4-0 stand. Wie gesagt, das ist halt auch das, was ich vorher meinte, wenn du mit dem Kopf nicht dabei bist und dann solche Räume entstehen gegen eine Mannschaft wie Mannheim, dann fällt halt mal ein Tor. Ob das dann Mannheim ist oder eine andere Mannschaft, du darfst die Räume halt nicht so frei machen und die da laufen lassen. Also deswegen sage ich ja, das ist das größere Problem, was ich eigentlich sehe, dass die Vorderleute da schlafen. Wir kassieren Tore, die unnötig sind. Wir kassieren Haufen Tore, die unnötig sind. Jetzt 8 Gegentore in 4 Spielen, finde ich für unsere Verhältnisse, vor allem für die Mannschaft, die wir da haben, finde ich einfach zu viel.
Ist ja nicht überraschend, dass Mannheim in den ersten 10 Minuten immer mit Vollgas aus der Kabine kommt. Das machen die ja in jedem Spiel gegen uns so. Und ich dachte eigentlich, nachdem wir das ja im Magenta Cup auch zweimal erlebt haben, dass man diesmal vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereitet ist. Und gerade die ersten 10, 15 Minuten versucht vor allem körperlich dagegen zu halten und es ist halt gar nicht passiert. Also man hat jedes Mal den Anschein, als wäre man überrascht über die Geschwindigkeit, die Mannheim in den ersten Minuten an den Tag legt.
Genau. Das einzig richtig Schöne war der Check von McWillian an, wer war es? Auf jeden Fall einmal schön die Mannheimer im Spielaufbau nochmal stehen gelassen im eigenen Drittel. Aber wie gesagt, defensiv war mir das in den ersten 10 Minuten wieder zu wenig.
Und dann gab es eine Felix-Schützen-Hilfe durch 2 Strafzeiten gegen ihn. Wenn man sich mal anguckt, 13:07 die erste und 15:59 die zweite. Muss man erstmal schaffen. Aber das war der Wendepunkt, denn es geht noch. Der EHC Red Bull München kann Powerplay-Tore schießen. In diesem Fall Mark Vokes. War zwar kein klassisches Powerplay-Tor, aber Fakt ist, er macht das 2:1 und nur 37 Sekunden später fällt das 2:2 durch Kalle Kossela. Wen wir aber in diesem Zusammenhang mega hervorheben müssen, ist Zach Redmond. Das waren 2 absolute Traumpässe bei beiden Toren.
Ja, Hammer. Und dieses Kossela-Tor, das war ja, also es ist einfach schön. So aus richtig schön in der Geschwindigkeit den Puck an dem Winkel und dann so wieder zurück aufs Tor bringen, das ist schon feine Geschichte. Also sehr schönes Tor. Und das von Vokes, ja, gut, dass er Alleingänge kann, wissen wir. Aber der Pass, ihn halt wieder so zu suchen, ja.
Super. Ja. Aber die hat der Vokes halt auch schon mal nicht gemacht, ja.
Richtig. Also er hat gestern den Alleingang zum denkbar besten Zeitpunkt mal wieder verwertet. Powerplay-Tor, ja, statistisch war es ein Powerplay-Tor. Grundsätzlich ist aber, also unser Powerplay, fand ich, war gestern grundsätzlich besser anzusehen als die Spiele davor. Ist halt leider nichts mehr dabei weiter rausgekommen. Aber ich finde schon, dass man da einen Schritt sieht, der in die Richtung geht. Die Powerplay-Formationen werden langsam und es wird sicherer.
Ja, also der Puck lief gut, der lief sicher, die Schüsse kamen auch. Man darf jetzt auch nicht vergessen, im Tor steht ein Dennis Endras, der kann auch ein bisschen was rausfischen. Die Abwehr der Adler Mannheim ist jetzt auch nicht gerade die schlechteste in der deutschen Eishockey-Liga. Aber grundsätzlich bin ich auch vollkommen bei der Egel. Das Powerplay sah deutlich besser aus als in den letzten Partien. Auch wenn effektiv aus dem klassischen Powerplay kein Tor entstanden ist. Weil, wir haben es gerade angesprochen, bei Mark Vokes war es eher dann ein 1-1 infolge eines Traumpasses von Zach Redmond.
Ja, und ich gebe sogar, obwohl wir nur 2 Tore haben, eigentlich gefühlt 3 Tore dem Redmond nach seinem Ausrutscher hinten, als er da zurückgelaufen ist. Und dieses 2-1 hier nochmal dazwischen gelaufen ist und diesen Schuss weggenommen hat aufs leere Tor. Das ist auch ein Tor wert, weil das hätte die Mannheimer, also das wäre zielsicher, traumhaft, der wäre drin gewesen. Fertig. Wenn er sich da nicht aufgerafft hätte und mit was für einer Geschwindigkeit zurückgelaufen wäre und seinen eigenen Fehler da wieder ausgebügelt hätte.
Ja, im Prinzip kannst du sagen, Redmond hat gestern zum wiederholten Mal, wie ich finde, ein Bombenspiel gemacht. Und ja, super, super Verpflichtung, glaube ich.
Ich würde sogar sagen, wenn momentan Fans in der Halle wären, dann würde man, das ist jetzt rein mein Bauchgefühl, würde man eine Tendenz dazu erkennen, dass Zach Redmond auf dem besten Wege ist, ein Publikumsliebling zu werden. Ein Mann, der läuft, kämpft, rackert, durch Leistung überzeugt, ein Grinsen im Gesicht bei fast jeder Aktion hat, dass man ihm eigentlich knuddeln möchte. Ist euch das mal aufgefallen?
Ja, der hat Spaß bei dem, was er da macht, das
stimmt. Ja, mega, mega. Also ich glaube, dass Zach Redmond, sobald wieder Fans in die Hallen dürfen, dass er relativ schnell merken wird, dass er sich, wenn das so weitergeht, ein hohes Standing erspielt bei den Münchner Fans. Bin ich der festen Überzeugung.
Hast ihm natürlich auch noch sein Spätzle mit dazu geholt mit McWilliam, ne? Die kennen sich ja schon ein paar Jahre länger. Trägt sich ja auch nochmal zum Wohlfühlfaktor bei und ich finde schon, dass man ihm anmerkt, er fühlt sich wohl. Und ich gebe dir recht, das ist so was, was auf die Kurve überspringt einfach. Und ich hoffe ja, dass er noch lange in München bleibt und wir das dann auch mal mit Zuschauern erleben.
Ich hoffe es auch für ihn.
Und von daher, ja.
Dann können wir fertig mit diesem Spiel.
Bitte?
Sind wir fertig mit dem Spiel?
Nein, wir arbeiten uns schnell noch durch und dann kommen wir zum nächsten Themenkomplex. Diese Schützenhilfe durch den Felix, den wir als Vollprofi sehen und vor allem in Sachen Trikot sammeln, die er selbst in Spielen getragen hat, war der Wendepunkt. Ab dem Zeitpunkt war es ein offener Schlagabtausch auf beiden Seiten. Hin und her 5 Minuten der EHC überlegen, dann wieder 5 Minuten Mannheim überlegen. Ein hochklassiges Spiel, bei dem ich mich frage, wie kann das 2-2 nur enden? Eigentlich muss das 5-5 nach 60 Minuten stehen.
Ja, das stimmt. Das ist oftmals den Torhütern zu verdanken gewesen. Und ist aber auch der Beweis gewesen, dass 2/3 Eishockey auch komplett unterhaltsam sein können, ohne dass Tore fallen, weil eigentlich immer was los war. Also es gab ganz selten mal Phasen in dem Spiel, wo es so dahingeplätschert ist. Und dann hat es auch ohne Tore mal einen gewissen Unterhaltungsfaktor, weil es dann auch stellenweise einfach mal körperlich wurde und weil der Herr Wolf dann wieder mal irgendwelche Missionen hatte, die er mit dem Schiedsrichter oder irgendwelchen Gegnern diskutieren musste und solche Geschichten. Also von daher, auch wenn das Ergebnis am Ende nicht ganz stimmt, war es sehr unterhaltsam und echt ein gutes Spiel.
Auch das Ergebnis, ich denke, das 2-2 war das richtig faire Ergebnis für dieses Spiel, für beide. Und wenn man sich den Spielverlauf, die ersten 10 Minuten so, dann 10 Minuten so und dann eben dieses abgewechselte, diesen Zusatzpunkt, ja, in dem Fall hat sich den keiner verdient oder jeder hätte ihn sich verdient, dass der dann halt durch so ein Scheißheiseltor vergeben wird, finde ich, ohne jetzt zu sagen, Mannheim hätte es nicht verdient, ich hätte es Mannheim sehr gerne gegönnt, wenn es ein ordentlicher Penalty gewesen wäre, der da drin gewesen wäre. Das hat mir eigentlich schon so den Tag so ein bisschen versemmelt, dass du wegen sowas, also nur diese eine Aktion hat den Zusatzpunkt gebracht. Und das war ekelhaft.
Ja gut, hinten. Ja.
Und dann noch Plachter.
Ich kann sagen, du kriegst hinten so eine Wurstsemmel.
Ja.
Musst aber der Fairness halber auch sagen, unsere Penaltys waren alle drei. Ja, kannst auch den Mantel des Schweigens drüber bringen, ganz ehrlich.
Ja, die drei Mannheimer Penaltys waren auch nicht gut. Das war halt Dusel. Ja.
Aber ich bin mir sicher, dass wir besser Penalty schießen könnten, als wir es gestern getan haben.
Also ich muss sagen, ich fand die Penaltys von Mannheim allesamt stärker als die von München. Ich bin vollkommen dabei, der von Plachter, das hat mich ich war ein bisschen verwirrt, weil die erste Anzeige vom Referee war ja kein Tor. Oder habe ich da was falsch gesehen?
Also ich war jetzt eigentlich, dachte ich mir, okay, das schaust du jetzt nochmal länger nach, was da alles erlaubt ist und was nicht und wie lange das noch laufen darf und keine Ahnung, ob das Tor noch zählt, wenn der Münchner Torhüter schon auf der eigenen Bank wieder ist oder ab wann denn die Situation vorbei ist. Ja, wie gesagt, er hat es gegeben, er ist irgendwie über die Linie gerutscht, aber ich war auch in erster Linie verwirrt. Der Puck geht an den Pfosten, der Puck geht eindeutig von der Richtung her weit vom Tor wieder weg. Dann breitet er die Arme aus, zeigt an, es war kein Tor. Und dann wartet er so lange, bis die Situation danach eigentlich die Bewegung von Kevin Reich kommt und dann die Scheibe wieder ganz langsam über die Linie trudelt und dann gibt er doch Tor.
Also ein schöner Penalty war es nicht, das ist Dusel pur.
Ja.
Aber man muss auch ganz deutlich nochmal sagen, die sämtliche Penaltys von Philipp Gogola, Mark Vokes und Kalle Kossela, die waren halt, nennen wir es mal, nicht der Bringer.
Das ist aber freundlich ausgedrückt, ja.
Ihr wisst doch, ich bin salomonisch unterwegs.
Also ich glaube, die wären teilweise besser, wie wenn Zach Redmond einen Penalty nimmt und direkt von der blauen Linie abzieht, ist es gefährlicher als die drei, die wir gestern gesehen haben.
Nee, das geht leider nicht, weil wenn du so ein Tor beim Penalty schießen machst, dann brauche ich ganz viele Taschentücher.
Freudentränen. Freudentränen wolltest du sagen, ne? Ja, wollte.
Ab heute ist Packmas Podcast FSK 18.
nein, Freudentränen. Freudentränen.
Also ich habe es so verstanden.
Gerade noch. Nein, Fakt ist, einen Penalty hat Kevin Reich auch richtig stark rausgefischt mit der Fanghand. Das müsste der gewesen sein gegen Markus Eisenschmidt. Das war sehr sehenswert. Und über Kevin Reich müssen wir nochmal auch kurz reden. Es gab eine Szene, das ist auch die, die wahrscheinlich am meisten im Gedächtnis bleibt. Insgesamt hat Kevin Reich aber ein starkes Spiel gemacht.
Punkt. Ja, Kevin Reich hat auf jeden Fall gestern im Prinzip echt ein gutes Spiel gemacht, hat auch ein, zwei wirklich starke Saves dabei gehabt. Und dann gab es halt diese eine Situation, über die dann auch im Nachgang noch so ein bisschen diskutiert wurde, wo er sich den Puck zwischen den eigenen beiden Schonern selber ins Tor schiebt, ohne Einfluss eines Gegenspielers und die Schiedsrichter aber das Tor nicht geben.
Vollkommen korrekt.
Vollkommen korrekt.
Ich höre gerade einen Aufschrei aus Mannheim.
Ja.
Aber wir erklären das Ganze, weil regelkonform war es insgesamt.
Ja. Sebi hat es vorhin schön erklärt.
Ja, es ist ganz einfach. Der Kausus Knackus an der Sache war die angezeigte Strafe. Wäre die Strafe nicht angezeigt gewesen, wäre es ein Tor gewesen, weil Kevin Reich ihn nicht festgehalten hat. Durch die angezeigte Strafe ist aber die Puckkontrolle, die er hatte, durch das, dass er den Puck spielen konnte, als er ihn auf den Schläger bekommen hat, der Zeitpunkt, an dem das Spiel zu unterbrechen ist und die Strafe auszusprechen ist. Und deswegen regelkonform Strafe angezeigt. Kevin Reich hat den Puck am Schläger, hat ihn unter sich. Damit ist die Situation vorbei, die Strafe wird ausgesprochen und es kann nichts mehr danach passieren, auch eben dieses Tor nicht. Und von dem her vollkommen in Ordnung.
Und das wusste Kevin Reich und deswegen hat er sich den Puck durch die eigenen Beine gespielt, einfach um ein bisschen für ein Highlight zu sorgen.
Wir wollen doch immer die Geschichten abseits des eigentlichen Spielgeschehens. Wir wollen doch immer die Besonderheiten und München steht verdammt nochmal für Besonderheiten. Übrigens auch auf der Torhüterposition. Hashtag Ledger.
Aber er ist schon ein Schlawiner, der Kevin, ne?
Dazu gehört aber halt auch, dass man ganz genau die Regeln kennt. Ja.
Ja. Also. Ja, der Kevin ist halt auch reich an Überraschungen.
Ja. Oh, gut, wir haben heute wieder Wortwitz-Flo.
Ich dachte mir, wir starten mit ordentlich Schwung ins neue Jahr.
Ja. Also es bleibt auf jeden Fall für mich auch noch mal deutlich, ich war mir ja vor der Saison schon relativ sicher, dass beide Torhüter gut ankommen werden, auch ohne Austin Birken in dieser Saison. Und ich denke, Kevin Reich hat das gestern auch gezeigt, dass er durchaus würdig ist, eine gute Rolle in einem guten DEL-Team zu spielen. Also ich sage jetzt mal so, oder von gestern, einem Dennis Endras traut man so ein gutes Spiel zu, weil es Dennis Endras ist. Kevin Reich, ja, da ist immer noch diese Frage, oder ja, junger Nachwuchs, irgendwo ist er ja auch schon nicht mehr. In anderen Teams wäre er auch schon Nummer eins oder irgendwo in der Richtung unterwegs. Und gestern hat er für mich irgendwo so das letzte Krümelchen noch rausgenommen, wo man gesagt hat, von wegen, ja, aber kann er auch in einer Top-Mannschaft, wie ich sage jetzt mal München, Mannheim, irgendwo eine gute Rolle spielen oder auch mal die Punkte festhalten und mitnehmen. Ja, und das war es gestern eigentlich relativ gut. Und von dem her...
Also ja, kann er. Und ganz ehrlich, ich glaube, man muss das auch immer in ein gesundes Verhältnis setzen. Und auch ein Dennis Endras hat in der Vergangenheit Spiele dabei gehabt, wo er dreimal in einem Spiel daneben gelangt hat und wo halt einfach bei ihm nichts zusammengelaufen ist. Solche Tage hast du als Torhüter immer mal wieder. Und ich kann mich daran erinnern, dass Kevin Reich gerade zu Beginn letztes Jahr vor seiner Verletzung auch schon Spiele hatte, wo wir gesagt haben, wow, der hält ja Bombe.
Ja, und gegen Mannheim ist Kevin Reich ja sowieso immer besonders, bleibt besonders. War es nicht sein erstes Spiel auch in der Olympia-Eishalle? In der Olympiahalle damals. Volle Halle gegen Mannheim müsste sein erstes gewesen sein.
Das war seine Rückkehr. Er hat ja schon mal einmal ein Spiel gemacht, genau, wo er dann München verlassen hat. War das nicht auch dieses unsägliche 0-9 sogar, wo er so richtig einen drauf bekommen hat? Und dann in der Olympia-Eishalle die vollkommene Überraschung, dass Kevin Reich spielt, wo er eine Bombenleistung gebracht hat. Ich glaube, das war beim 4-1 gegen Mannheim sogar, ja.
Genau.
Und ich erinnere mich deswegen sehr gut daran, weil danach die Presserunde mit nach dem Spiel, da stand ein schüchterner Kevin Reich in den Katakomben der großen Olympiahalle und musste sich erklären. Also super sympathisch, wirklich.
Genau, und auf jeden Fall, das waren halt das schöne Bild, also dann nicht nur die Nordkurve hatte zum Feiern, sondern dann, ich sage jetzt mal, von der Olympiahalle vor der ganz großen Stehkurve gefeiert wurde, bleibt auf jeden Fall auch den Fans in Erinnerung.
Absolut, und wir dürfen nicht vergessen, Danny Austin-Birken trainiert wieder mit der Mannschaft, ist auf dem besten Wege zurück in den Kader. Von einem Torhüterproblem in München zu sprechen, wäre momentan absolut deplatziert.
Ist das jetzt schon die Überleitung zum nächsten Thema? Was machen wir nächstes Jahr mit unseren Torhütern?
Nein, noch nicht. Aber über das Thema könnten wir dann in den nächsten Episoden vielleicht auch mal reden.
Spieltag 4, was machen wir nächstes Jahr mit unseren Torhütern?
Ja, um jetzt hier auf die Nationalmannschaft nochmal zurückzukommen. In der Akademie, der Bugel, der hat ja gegen Russland Holla die Waldfee.
Kurz Moment.
Wir wollen ja später drüber sprechen.
Wir sprechen in einer Minute drüber, weil einen müssen wir noch mal ganz kurz ansprechen. Das ist Elias Lindner. Glückwunsch zum Debüt in der Profimannschaft des EHC. Hat gestern nur ein bisschen mehr als 3 Minuten Eiszeit gehabt, aber trotzdem herzlich willkommen im Team der Red Bulls. Ist zumindest nicht negativ aufgefallen.
Also mehr nicht, ne?
Nein, ich sage jetzt mal so, die Frage ist, ist Mannheim jetzt ein dankbarer Start? Gleich, gleich mal den richtigen Wind irgendwo mitzukriegen zum Start, wie es rund geht und was man denkt. Oder ob vielleicht ein anderer Gegner, gegen den man noch ein bisschen mehr hätte mitzocken können, der angenehmere wäre. Aber ja, ich denke, wird das Richtige draus mitnehmen.
Ich glaube, es war gar nicht so der Gegner. Ich denke mal, vor allem der Spielverlauf, ja. Sagen wir mal, wenn es jetzt für die Münchner nach 2 Dritteln 5-0 gestanden hätte, dann hätte Jackson den auch noch mal länger aufs Eis geschickt, weil warum nicht? Ja. Aber da ging es ja hin und her, wie wir gesagt haben, zweites und drittes Drittel. Und da brauchst du halt die Jungs auf dem Eis, die Erfahrung mitbringen, die das Können mitbringen und die du kennst, ja, oder mit denen du halt auch zusammenspielst als Spieler. Und da gehört er halt leider noch nicht dazu, muss man ganz ehrlich sagen.
Natürlich, und wenn man guckt, ja, er war auch zusammen in der vierten Reihe mit Jakob Meinschein, der hat auch nur 6 Minuten 30 gehabt. Also.
Aber die waren geil. Die waren, also den fand ich stark.
Der ist sowieso auf einem extrem guten Weg. Also, aber jetzt kommen wir zur Überleitung, und zwar zur U20-WM. Da war ja auch ein bisschen Academy-Beteiligung beziehungsweise Münchner-Beteiligung dabei. JJ Peterka im Kader der U20-Nationalmannschaft. Es hat nicht ganz sollen sein. Gegen Russland 1-2 und raus. Aber was war das für eine grandiose Leistung des deutschen Nachwuchses?
Ja, im Nachhinein ärgerlich. Also ich bin heute früh aufgewacht und habe mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen und dachte mir, eigentlich als Spieler, vielleicht bin es aber auch nur ich, wäre ich sauer, weil da war definitiv mehr drin. Die Gegentore, die man gekriegt hat, der Shorthander, der erste, unnötig. Also man hat definitiv auf Augenhöhe mit denen gespielt. Es war kein Klassenunterschied wirklich erkennbar. Man hatte vor allem einen Haufen Chancen. Man macht aber halt die Tore nicht. Und da, na klar, es ist jetzt schön wieder zu sagen, ja, wir haben uns gut verkauft und wir scheiden mit erhobenem Haupt aus und so weiter und so fort. Aber es war halt dann im Endeffekt doch mehr drin. Ja, also mich persönlich ärgert es schon.
Also allein diese Pfostengeschichten von Stützle, dieses zweimal knapp vorbei von Elias, Peterka zweimal, glaube ich, ganz knapp übers Tor drüber in aussichtsreicher. Also es war jetzt nicht so, dass man nur gut verteidigt hätte hinten und halt die Russen vom Tor weggehalten hat, sondern man hätte das Spiel durchaus auch, also man hatte hochkarätige Chancen. Der russische Torhüter hat auch gut gehalten, das muss man dann da nochmal dazu sagen. Flinke Beine hat der. Aber im Endeffekt, ja, gebe ich dir recht, wieder mal gegen Russland so ein Spiel, wo du dir danach denkst, ja, ist zwar schön und alle loben dich und alle sind gut, so wie damals bei der Silbermedaille, aber wenn man da sagt, okay, wir sind zufrieden und oh, und es ist schön und es ist gut, dann ist es gelogen, fertig. Und auch wenn jetzt, ich sage jetzt mal, die Spieler der Olympiamannschaft damals immer noch sagen, ja, mit Silber, wir sind zufrieden, was wir erreicht haben, im Endeffekt beißt sich trotzdem jeder von denen noch in den Arsch, weil sie bis kurz vorher, ich sage jetzt mal, wirklich eine Hand dran hatten und es hätten auch gewinnen können.
Der letzte Schritt hat halt einfach gefehlt. Wieder einmal.
So darfst du es ja gar nicht sagen. So darfst du es gar nicht sagen, dass der letzte Schritt gefehlt hat. Man war ja ständig auf Augenhöhe. Ja. Es war einfach halt ärgerlich, dass man, da bin ich jetzt mal böse, dass die U20 das sich eigentlich selber verbaut hat, durch dieses frühe Unterzahltor, das absolut unnötig war. Aber ich habe heute auch noch mal ein bisschen dann gelesen, was so die nordamerikanische Presse da auch dazu schreibt. Und da war es eigentlich, ging es mehr um die Russen, also die Deutschen wurden natürlich auch gelobt, aber mehr um die Russen, wie das sein kann, dass die deutsche Mannschaft so gut dagegen hält, wieso die Russen so in Anführungszeichen schlecht agieren gegen die und warum man vor allem bei den Russen in Unterzahl besser ist als mit 5 Mann. Und das war ja Fakt so. Deutschland am Ende, glaube ich, 4 oder 5 Powerplays und das waren eigentlich die besten Szenen von den Russen. Ja, da machen sie das Tor, da spielen sie richtig gut mit. Ja, also wie gesagt, mich ärgert es. Wie Sebi sagte, schon wieder so ein Spiel gegen die Russen und von der Silbermedaille können die sich heute auch nichts mehr kaufen. Klar, hängen die jetzt an der Wand, aber wenn du vor allem weißt, was möglich gewesen wäre, ja, also die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, das ist was, also das wird mich wirklich lange, lange noch verfolgen.
Aber liegt es nicht auch daran, dass, also es kann mich täuschen, aber dass die Russen scheinbar immer noch so ein bisschen die Einstellung haben, ach, deutsches Eishockey, komm, im Vorbeigehen.
Ich glaube, die Russen haben, egal gegen wen sie spielen, außer es ist Kanada, bei jedem die Einstellung, selbst bei den USA oder Finnland, Schweden. Ich glaube, die sind aber auch einfach so geimpft, dass die kriegen das mit. Wir sind Russland. Wer sind die anderen? Ja, also wenn wir spielen, dann gewinnen wir.
Es überschattet ja alles auch immer noch so ein bisschen dieses Spiel gegen Kanada, wo halt einfach nichts funktioniert hat, wo halt wirklich jeder Schuss irgendwo im Tor war. Das war ja auch viel höher, wie es eigentlich irgendwie der Spielverlauf oder hätte ausschauen können. Und Ja, das überschattet das noch ein bisschen. Aber im Endeffekt fand ich jetzt schon auch dieses Russland-Spiel. Und wenn man sich die anderen angeschaut hat, die anderen Spiele, dass man eigentlich, ja, wie sagt man, sie wollen ja nicht immer nur sagen, sie wollen gut mitspielen. Aber sie haben eben genau das haben sie gemacht. Also man hat bei vielen Sachen einfach nicht mehr gemerkt, wie früher, wo du gesagt hast, boah, da muss jetzt aber alles glatt laufen und gegen jedes andere Team muss die Top-Leistung her, um da überhaupt mitzuhalten. Sondern man hat irgendwo gemerkt, ja, der Platz irgendwo in den Top 10 Teams der Welt, U20, der kommt nicht irgendwo her, sondern der ist schon auch irgendwo verdient. Und da ist man jetzt auch. Und man kann auch gegen jede andere Mannschaft gewinnen, wenn man nicht sein Top-Spiel abliefert, sondern wenn man ein normales, gutes Spiel schon abliefert. Und von dem her, ja, wie gesagt, alles dieses blöde Kanada-Spiel, das man halt irgendwo abhaken sollte und was die Jungs ja auch wirklich grandios gemacht haben, offensichtlich.
Ja, schon, dass man ganz deutlich sieht, dass das deutsche Eishockey in den letzten 2, 3, 4 Jahren einen großen Schritt nach vorne gemacht hat.
Ja.
Weil die Diskussion, dass wir uns darüber ärgern, dass wir 2-1 gegen Russland verlieren, hätten wir vor 3, 4 Jahren sicher nicht geführt.
Ja, definitiv nicht. Und das ist auch der nächste Schritt, was ich auch gelesen habe, dass man jetzt auch schon von den nächsten Winterspielen spricht. Ich glaube, weiß nicht, Peking 2022.
Peking 2022, yes.
Dass man da schon von den Top 6 vorwärts spricht von Deutschland und da halt die Reihe gleich mal mit Cahun, Dreiseitel und Peterka besetzt, die erste Reihe und die zweite Reihe dann mit Stützle, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war, Reichel und, keine Ahnung, suche ich noch
6. Wahrscheinlich aus. Elias noch hinterher.
Ja, zum Beispiel. Ja. Also, dass auf jeden Fall das Potenzial da ist, dass man dann auch dann wirklich nicht nur das spielerische Können, sondern tatsächlich auch die Namen halt mitbringt. Ja?
Aber was für eine geile Geschichte, um jetzt hier mal positiv wieder auf Mannheim zurückzukommen. Das könnte jetzt das dritte Jahr in Folge sein mit einem Top-10-Draft-Pick-Spieler in den Reihen. Und woanders nach den Reaktionen von gestern, glaube ich, können wir Elias nächstes Jahr wenig erwarten, oder? Außer erste Runde hoch.
Also wenn er in der ersten Runde hoch weggeht, dann wird es ähnlich, denke ich mal, wie bei Seider und Stütze laufen. Dann kriegt er auf jeden Fall gleich einen Vertrag. Ja. Dann wird er weg sein, definitiv. Ja.
Also
Seider, ich würde mich natürlich wundern, wenn er nicht hoch weggeht, weil mein besseres Schaufenster als eine U20 WM in Kanada oder in den USA, also in Nordamerika, geht halt dann auch nicht. Ja.
Und das hat er genutzt.
Ja, definitiv.
Hammermäßig. Und da muss man halt schon sagen, auch an die Nachwuchsarbeit der Mannheimer, die sind halt schon da, wo Red Bull hin möchte. Mit Peterka natürlich jetzt auch mal den ersten gut gedrafteten, der ist ja viel niedriger weggegangen, als er eigentlich geschätzt war, so vom Ding her. Aber vom Großen und Ganzen her, wenn die das jetzt wirklich schaffen, 3 Jahre in Folge nach Seider, Stützle mit Elias nochmal so einen Spieler ranzukriegen, schon eine Geschichte. Also
schöne Geschichte. Mir ist jetzt auch nochmal eingefallen, wer der 6. war, Dominik Bock, den hatten die noch auf dem Zettel.
Den Herrn Bock gibt's ja noch.
Ja,
genau. Der ist ja auch durchaus zu Recht sehr hoch gehandelt. Den darf man nicht vergessen.
Ja, und dann, wir haben ja noch ein paar gute Spieler. Ich sage jetzt mal, man muss jetzt nicht nur auf den Nachwuchs gehen, auch für Olympia. Es sind ja durchaus noch ein paar gute Spieler irgendwo unterwegs, die jetzt auch noch nicht so alt sind, um in 2 Jahren noch in der Nationalmannschaft ein gutes Wort mitzusprechen. Wenn man jetzt mal schaut, so Richtung Elis.
Definitiv, also, aber das Thema ist halt, dass du einfach die Namen, das, was ich gesagt habe, du hast eine Mannschaft gehabt 2018, ja. Ich meine, klar, da waren keine NHL-Profis dabei, aber trotzdem, du hast eine Mannschaft gehabt, die sich da durchgezogen hat. Aber jetzt bringst du halt nicht nur eine Mannschaft mit, jetzt bringst du auch noch Namen mit. Ja. Und wenn du einen Dreiseitel als NHL-MVP jetzt dabei hast, hättest, das ist natürlich nochmal was anderes. Sagen wir, Cahun bleibt auch weiter in der NHL. Rieder spielt vielleicht auf einmal wieder groß auf, wäre auch wieder eine Option. Also jetzt hast du halt wirklich so langsam mal eine Mannschaft beisammen, die auch vom Alter zusammenpasst, die du zusammen spielen lassen kannst, die auch individuell so stark ist, um dann auch als Team zu überzeugen und dann halt auch bei einer WM, wo Kanada, bei Olympischen Spielen, bei denen Kanada mit NHL-Profis antritt, bei denen Russland auch mit NHL-Profis antritt, dass du doch mal, jetzt haben wir wieder, mitspielen kannst, ja, dass du auch eine Chance hast.
Und das bringt uns jetzt den Blick mit der Münchner Brille oder die Münchner Seite des Lebens. JJ Peterka, den haben wir in der letzten Folge ein bisschen kritisiert. Also auf hohem Niveau kritisiert, wohlgemerkt. Also wirklich sehr hohes Niveau. Ich habe immer noch das Gefühl, sobald wir über Münchner Spieler in Packmas sprechen, bewirkt das was. Weil verdammt nochmal hat der aufgedreht.
Ja, und zwar so, dass er jetzt auch wirklich wieder aus der medialen Versenkung verschwunden ist. Also das, was Stützl eigentlich da als Alleinunterhalter gemacht hat, hat mit dem Schweiz-Spiel, das war auch für mich so das erste, wo er wirklich auffällig war, also positiv auffällig war, ja, hat sich wieder komplett gedreht und gestern natürlich auch Bombenspiel gemacht. Also keine Frage. Aber wie du gesagt hast, es war ein sehr hohes Niveau, auf dem wir ihn kritisiert haben und da nehme ich mich auch nicht raus. Da war ich wahrscheinlich der am härtesten mit ihm umgesprungen ist. Aber
anders von dir, Gilbert, kennen wir nicht anders.
Nein, aber ich habe da eine andere Erwartungshaltung und auch wenn wir jetzt wieder aufs Alter kommen, 18, 19 Jahre alt, trotzdem, er ist halt gedraftet, der hat eine enorme Verantwortung auf den Schultern, also für sich selber, eine Erwartungshaltung, die da mitschwingt, jetzt nicht nur von uns, auch natürlich, wenn dich ein NHL-Team draftet, egal jetzt an welcher Stelle. Von daher hat er vielleicht auch einfach so ein, zwei Spiele gebraucht, um reinzufinden und ja, am Ende gab es dann halt so eine kleine Leistungsexplosion.
Was ändert das an der Ausgangslage jetzt? Ich meine, Fakt ist, die WM ist für Deutschland jetzt beendet. Das heißt, die Spieler entschwinden wieder eigentlich in ihre Organisationen. Tim Stützl bleibt, soweit ich weiß, gleich in Kanada. Der hat ja den Entry-Level-Vertrag in Ottawa unterschrieben. Der ist, glaube ich, aber jetzt auch im Trainingsroster noch nicht dabei, glaube ich, weil eben quarantänemäßig trotzdem da noch Regelungen da sind. Bei Peterka ist jetzt die Frage, der ist auch nicht im Roster aufgetaucht für Buffalo. Ich habe aber über unseren Gilbert auch gehört, dass es in den USA durchaus auch Stimmen gibt oder zumindest aus Ottawa ein, zwei Stimmen gibt, die jetzt schon ein bisschen beklagen, verdammt nochmal, wieso haben wir den Peterka nicht auch genommen?
Ja, offiziell hörst du natürlich nichts von den Senators, das ist ja ganz klar. Also das wird keiner machen da in Kanada oder generell keiner im Profisport, ja, dass er seine eigenen Entscheidungen öffentlich in Frage stellt. Aber die Journalisten und die Blogger und wie sie alle, was alle sind und wie sie alle heißen, die da näher dran sind und auch die Insider-Infos haben, da ist tatsächlich so. Ich glaube, Ottawa hatte 3 Picks in der ersten Runde, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und man schon jetzt nach der WM, wo man die Kombination Stützle und Peterka gesehen hat, sich so ein bisschen in den Allerwertesten beißt und sagt, ja, warum haben wir damit nicht gerechnet? Warum hatten wir das nicht auf dem Zettel? Hätten wir vielleicht ja auch noch Peterka nehmen können, um dann auch so eine Kombi zu haben. Aber wie gesagt, es ist dann anders gekommen. Peterka geht in der zweiten Runde nach Buffalo und da ist auch die Info, dass er erstmal halt wieder nach Europa zurückkommt und da auch bleiben wird. Also wie es mit einem Vertrag ausschaut, da kann ich gar nichts dazu sagen, aber eingeplant ist er nicht. Die Sabres haben, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, viele Einjahresverträge rausgegeben. Sie haben sich auch nochmal mit erfahrenen Spielern verstärkt. Also sozusagen so ein Rebuild, wie wir es bei anderen Teams momentan erleben, gibt es nicht wirklich. Das heißt, man setzt nicht nur auf den Aufbau von einer neuen, jungen Mannschaft, sondern man hat mit Taylor Hall, Eric Staal Leute geholt, die Erfahrung haben, die Playoff-Erfahrung haben, die was drauf haben. Und da wäre, glaube ich, momentan auch Peterka, vor allem in so einer verkürzten Saison, auch fehl am Platz. Da würde sich, da würde er nicht viel Chancen kriegen, je nachdem natürlich auch, wie die Saison läuft. Aber ich denke, wir werden ihn hier in Europa wiedersehen. Ich befürchte in Salzburg, auch wenn ich ihn mir natürlich in München wieder wünschen würde.
Die Diskussion hatten wir in Folge 30. Da waren wir uns auch nicht einig, wo er landen wird.
Sind wir auch immer München noch
nicht. Oder Salzburg ist. Und wir sind uns immer noch nicht einig. Wir bleiben aber dran an JJ Peterka, das können wir versprechen. Wir kommen noch zum letzten Themenblock und der ist, wie ich finde, durchaus interessant. Denn, was vielleicht nicht so vielen ein Begriff ist, nächsten Samstag, am 9.1. wäre eigentlich das nächste DEL Winter Game angesetzt gewesen. Das hätte stattgefunden in Köln gegen Düsseldorf, einmal mehr dieses Duell. Und das muss ausfallen, aus mehreren Gründen. Erstens, keine Zuschauer zugelassen. Zweitens, die Fußball-Bundesliga spielt schon wieder und wir wissen alle, der Aufbau für ein DEL-Wintergame, der dauert. Du brauchst das Stadion etwas länger, um das zu realisieren. Das heißt, es ist gestrichen worden. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass diese Wintergames eine gewisse Faszination ausüben. Und ich denke, es ist durchaus auch mal berechtigt, in den Ring zu schmeißen. DEL-Wintergame mit Münchner Beteiligung. Was halten wir davon? Wie wäre das?
Ich würde gern anfangen. Im Endeffekt geht es an erster Stelle immer darum, dass man sich so ein Wintergame erstmal leisten muss und vorfinanzieren muss. Wer anders außer Red Bull in der DEL, außer Köln und ich sage jetzt mal München, Mannheim, kann das irgendwo in der Ecke schon, um da mal ein bisschen was oder das, den finanziellen Puffer mal so in den Ring zu werfen, dass man sagen kann, das wird kein komplettes Desaster. Das wäre jetzt schon mal so der erste Punkt, wo man sagen könnte, die Münchner könnten hier auf jeden Fall schon mal Pluspunkte sammeln, indem sie diese Wintergame-Geschichte überhaupt erstmal mit möglich machen und dann natürlich mitspielen, egal wo.
Ich meine, Spezialspiele in der Olympiahalle hatten wir ja auch schon. Auch das ist kostspielig. Ja.
Genau.
Ja, durchaus. Der Kostenfaktor spielt, glaube ich, schon eine sehr entscheidende Rolle sogar. Gerade nach dieser Saison jetzt wird es bei manchen noch mehr auf Kante sein. Und da wird man sich das wahrscheinlich dreimal überlegen, ob man sich den nächsten Risikofaktor finanziell da ans Bein bindet.
Aber gehen wir mal weg von der aktuell wirklich blöden Situation. Wir müssen auch erstmal gucken, wann ist sowas überhaupt logistisch und sinnvoll umsetzbar. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich persönlich glaube jetzt auch noch nicht daran, dass 2022 dieses DL-Wintergame nachgeholt wird. Da wird noch ein bisschen Wasser die Isar runterfließen oder den Rhein in dem Fall. Aber grundsätzlich die Rahmenbedingungen für ein DL-Wintergame mit Münchner Beteiligung und unsere Einschätzung. Finanziell haben wir gerade gesagt, wäre das definitiv umsetzbar. Ich glaube, auch die Außenwirkung wäre als Werbewirkung auch, vor allem auch für das Eishockey in Bayern und das Eishockey vor allem in München, nicht verkehrt. Die Frage ist aber auch nur, in welchem Rahmen ist das umsetzbar? Ich rede auch von Örtlichkeit.
Ja, aber ich glaube, genau das ist so ein Problem, weil da kommt jetzt gleich wieder der Erste und schreit, ich sage jetzt einfach mal Olympiastadion oder Ähnliches. Und das halte ich für, ja, nehmt's mir nicht übel, halte ich für nicht durchführbar, weil es einfach zu groß ist. München ist halt leider keine Eishockeystadt und dann haben wir wieder das Problem, da verweise ich auch nochmal auf die Homepage und meine Kolumne, wo es um guter Fan, schlechter Fan ging, da haben wir wieder das Problem mit Eventfans und sonstigen Käse. Es mag sicher vielleicht den einen oder anderen dann beim Eishockey halten, aber ich kann mir nicht vorstellen, sagen wir mal 69.000 Zuschauer im Olympiastadion fürs Eishockey, dass wir das voll kriegen würden, egal gegen welchen Gegner. Klar kommen da auch ein paar von der Gastmannschaft, aber halt nicht so viel. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Duell gegen Augsburg im Rosenau-Stadion. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da reinpassen. Ich sage jetzt einfach mal 20.000.
Wenn das überhaupt aufpassen. Also das Rosenau-Stadion, glaube ich, war die letzte Kapazität 28.000, wobei das mittlerweile so baufällig ist.
Ja, eben, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, wenn das überhaupt noch sowas aushalten würde. Und ich sehe von der Örtlichkeit her keinen. Ja, ich meine, das Grünwalder Stadion halte ich dafür ungeeignet, weil es einfach zu flach ist. Aber ich würde auch nicht sehen, wo wir sonst spielen können, außer es wäre ein Auswärtsspiel dann halt irgendwo im nächsten bayerischen Umfeld. Ingolstadt vielleicht ein Fußballstadion, was nicht allzu groß ist, wo du es vielleicht vollkriegen würdest. Aber ansonsten, also ich bin das generell skeptisch bei so Stadionspielen, bin auch kein Fan davon, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn's klappt, dann gerne, sollen sich die Leute freuen.
In Augsburg dürfen wir nicht vergessen, da gibt es ja die WWK-Arena. Da passen knapp 30.000 rein. Da ist die Akustik übrigens brutal. Ich erinnere da nur mal an das Regionalligaspiel von FC Augsburg 2 gegen 1860 damals. Da waren, glaube ich, 21.000 Zuschauer. Ey, das ist laut ohne Ende. Wenn da zwei Fangruppen aufeinandertreffen, das ist übel. Das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Andererseits müssten dann höchstwahrscheinlich die Augsburger das finanzieren und das ist eine Idee.
Aber das ist jetzt eine große, also ich sage jetzt mal so, in welchem Stadion du auch immer das spielst und auch Red Bull kann sowas auch auswärts mitfinanzieren. Aber wenn, dann müsstest du so Sachen machen wie gegen Augsburg, da würdest du die Zuschauer ziehen, das hätte eine Strahlkraft. Das ist, ich sage jetzt mal, das zweitbrisanteste Derby der DEL nach Köln und Düsseldorf vom ganzen Ding her, die ja auch schon, ich sage jetzt mal, die Wintergames gegeneinander gespielt haben. Oder du versuchst halt wirklich, was glaubst du denn, so ein Spiel wie gestern als Wintergame? Also ja. Direkt gegen Mannheim. Ja. Da ist dann auch das Geld, du musst das halt irgendwo auch unterbringen von der Stadionkapazität her. Das sehe ich jetzt in München eher nicht so. Dort
aber dann wieso denn ein Stadion? Dann baust du halt ein Eventareal nur für die Nummer.
Nee, Moment.
Große Theresienwiese, baust dort was hin, baust dort Tribünen auf, spielst im Schatten der Bavaria dein Freiluftspiel,
das ja, wäre mega. Aber Red Bull hat auch noch andere Möglichkeiten. Du könntest so ein Ding nämlich ganz einfach auch mal kurz über die Grenze verlagern, was natürlich auch möglich wäre. Und ich denke, die Österreicher, die könnten auch ein schönes Wintergame mal vertragen und dann machst du sowas halt nicht für ein Spiel, sondern dann zieht Red Bull das halt auch noch für die Eis Liga oder wie heißt es jetzt nicht?
Eishockey League.
Genau, für die Eishockey League auf und sagt halt dann, Moment einmal, dann können wir das hier noch machen und dann machst du noch ein Alpshockey League Spiel da drin und dann hat sich das 10.000 Mal rentiert.
Das heißt, eine Dreier-Kombo aus Topspiel DEL, Topspiel Eishockey League und Topspiel Alpshockey League in der Red Bull Arena in Salzburg.
Ja, genau. Irgend sowas um den Dreh rum.
Oder du machst es in Leipzig. Das Stadion gehört denen ja, glaube ich, auch mittlerweile. Also von daher, da hast du nochmal was Größeres.
Lässt Dresden gegen Leipzig spielen aber dann, oder?
Ja,
aber nein, ich meine, ob jetzt, es ist ja vollkommen wurscht, wen du dann da spielen lässt. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen müssen passen. Und da bin ich beim Sebi, wenn du ein Derby machen willst, ja. Aber selbst ich halte selbst den Zuschauerzuspruch für Augsburg gegen München für zu gering, als dass wir ein Stadion voll kriegen würden damit.
Ja, bei 100.000 Augsburgern.
Nein, ernsthaft, also glaube ich nicht. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, wenn es soweit ist, aber.
Also ich glaube, dass du das vorstellen. Voll kriegst. Ich sage jetzt mal, wir hatten in der Olympiahalle eher auch das Problem, dass die Tickets irgendwo relativ zügig dann auch weg waren oder die Ding. Und so ein Wintergame irgendwo, wenn du in Augsburg machst, du hast so ein riesen Einzugsgebiet. Jetzt sag ich mal, nimm jetzt mal die DEL-Mannschaften aus der Umgebung mit, von denen auch ziemlich viele Verrückte sich das antun würden oder und dahin fahren würden. Aber es sind ja auch so viele unterklassige Eishockey-Fans, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt, also Eishockey-Fans unterklassiger Mannschaften, so, um das jetzt schöner auszudrücken. Du bist aus Füssen, aus Kaufbeuren, aus Memmingen, aus egal woher. Du hast, gerade wenn du das, ich sage jetzt mal so, in der Mitte machst, in Augsburg oder eben auch in München, einen Einzugsbereich von Eishockey-Fans, die du nur für dieses Spektakel, für dieses Event dahin bringst, dass das einfach gigantisch ist. Also du hast ja gerade, wenn du dir anschaust, du hast ja hier eine eigene Regionalliga fast schon zusammen oder eine unterklassige. Du hast bis in die Oberliga hinauf einen Haufen Vereine, zweite Liga, erste Liga. Du hast so viele Teams, Mannschaften und damit auch Fans hier in der Region zusammen, dass du das auch irgendwann mal für diese Fans alle machen kannst und musst. Ich würde es fast schon sagen, musst. Und das wäre jetzt vielleicht auch für Red Bull nochmal ein Punkt, um, ich sage jetzt mal, in Eishockey Deutschland, auch wenn dort die Akzeptanz schon deutlich höher ist, wie, ich sage jetzt mal, in anderen Sportarten, da nochmal richtig neuen Stein ins Brett zu legen.
Ich glaube auch, ehrlicherweise, wir hatten das erste DEL Wintergame in Nürnberg. Das war gegen Berlin, meines Wissens. 50.000 Zuschauer im Frankenstadion. Da glaube ich auch nicht, dass das alles nur Fans von Nürnberg und Berlin gewesen sind.
Na, sicher.
Und dann hast
Nein,
du das
aber Thema. Das war halt die Premierenvorstellung, ja. Das musst du halt dazu sehen, klar.
Natürlich, aber du hattest auch, ich glaube auch nicht, dass in Düsseldorf und in Köln jeweils von diesen knapp 50.000 auch nur DEG und KIC-Fans waren. Und Bayern ist ein Eishockeyland. Punkt. Also da gibt es ja keine Diskussion. Sebi, du hast es gerade angesprochen, die unterklassigen Ligen. Bayern hat mit der Regionalliga eigentlich, es ist eine eigene bayerische Liga, das ist eine bayerische Meisterschaft. Also ist ein interessantes Thema. Wir werden das mal im Hinterkopf auch behalten und da auch wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal drüber sprechen, wenn denn das Thema Wintergame wieder auftaucht. Ich kann nur sagen, ich fände es mega interessant, bin aber auch bei der Stadionproblematik und derzeit würde ich persönlich auch sehen, würde das im Augsburger Bundesliga-Stadion des FCA wahrscheinlich am meisten Sinn machen. Weil ich muss auch sagen, das Olympiastadion ist halt einfach knapp zwischen 60.000 und 70.000 Plätze. Es ist halt immer noch ein Leichtathletikstadion. Du hockst halt extrem weit weg. Und es ist arschkalt im Winter. Spinnst du?
Ja gut, ich sag mal, da im Fall der Fälle, da kannst du natürlich auch noch, also wenn wir nochmal über das Olympiastadion reden, du kannst natürlich die Eisfläche schon Richtung Haupttribüne ziehen, ja, und baust dann Egels geliebte Theresienwiese-Tribünen nochmal auf unten. Also Möglichkeiten gibt es schon, ja, so ist es ja nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist immer noch sehr, sehr weit entfernt.
Und da fließt noch ein bisschen Wasser die Isar runter. Und ja. Ich glaube schon auch, dass das in München zumindest mal diskutiert wird oder in der Red Bull-Zentrale. Also die haben sowas schon auf dem Schirm und werden das schon genau durchkalkulieren und sagen, wann macht das Sinn, macht es Sinn, marketingtechnisch, welche Rahmenbedingungen sind da. Also mich würde es wundern, wenn dieses Thema nicht zumindest in einer Ablage liegt, und immer mal wieder auch durchgespielt
wird. Und vor allem, wenn du jetzt sagst, für das Crashed Ice oder so, da hat Red Bull ja auch eine Riesentribüne und was weiß ich für ein Bohai gemacht im Olympiapark. Das war auch nicht günstig, was sie da aufgebaut haben. Also den See trockenlegen und dann nochmal hier die Bahn drüber und.
Ja, das, was ich meine. Wenn sie es machen, dann machen sie es richtig und dann ist Geld erstmal, glaube ich, zweitrangig, sondern soll es eine richtig coole Show sein. Und ich weiß nicht, ob das eine richtig coole Show ist, wenn du dann auswärts in irgendein Stadion gehst. Aber ja, wie du sagst, Flo, das müssen die entscheiden. Ich persönlich bin sowieso jetzt kein großer Fan von Winter Games. Würde mich mal interessieren, wie die Hörer das so sehen. Vielleicht können wir da ja mal ein Voting oder so online stellen.
Das ist eine definitiv gute Idee. Könnten wir im Anschluss an diese Aufzeichnung machen. Bevor wir den Deckel drauf machen auf Podcast-Folge 31, Premierenausgabe 2021, dürfen wir etwas ankündigen, was uns extrem freut. Auch etwas, was wir vor 7 Monaten zum Start von Packmas nicht erwartet hätten. Deswegen können wir auch noch nicht genau sagen, an welchem Tag die nächste Podcast-Folge rauskommt. Denn wir haben am kommenden Montag, den 11.01., einen Termin. Und ihr könnt alle dabei sein. Denn zwei von uns könnt ihr sehen. Der Egel und ich haben einen Termin bei München TV. In der Sportarena bei München TV Kultsportreporter Daniel Stock dürfen wir da sein und über Packmas ein bisschen sprechen. 20.15 Uhr, Montagabend, 11. Januar.
Geil.
Spannend auf jeden Fall.
Da sieht man auch mal die Radiogesichter dann. Oder Podcastgesichter.
Ja, sehr cool.
Dann sagen wir auch mal danke für die Einladung an dieser Stelle schon mal. Also wir freuen uns drauf. Vielleicht könnt ihr euch da draußen auch diesen Termin rot im Kalender anstreichen. Montag, 11. Januar, 20.15 Uhr, München TV mit Packmas.
Und selbst wenn ihr es vergessen solltet, wir werden euch öfter als einmal über unsere Social-Media-Kanäle natürlich dran erinnern.
So was machen wir.
Habe ich gehört. Also unsere Social-Media-Abteilung, die ist da wirklich auf Zack. Also.
Ja, das glaube ich allerdings auch, ja.
Auf welchen Kanälen kann man uns nochmal folgen?
Instagram.
Facebook und Twitter.
Richtig.
Und eine Homepage haben wir natürlich auch noch. Also da dürft ihr natürlich auch drauf schauen.
Ganz genau. Und ihr dürft den Podcast natürlich weiterhin abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt es auch Packmas.
Und wenn ihr ihn irgendwo nicht finden solltet, dann meldet euch bei uns, weil dann finden wir das auch noch, das Problem und klären das.
Total, da gehen wir vorne weg. Ihr erreicht uns alle unter team@packmas.de oder auch unter den persönlichen E-Mail-Adressen findet ihr auch auf www.packmas.de. In diesem Sinne, Deckel drauf, Podcast-Folge 31, der Startschuss ins Jahr 2021 ist gemacht.
Ganz, ganz wichtig, und wir haben Wort gehalten, Folge 31 mit Gilbert.
Ja. Wichtig.
Ja. Also auch wenn wir dazwischen gefunkt haben, wir haben es lange vor, ich glaube, nach der Nummer 14 angekündigt.
Wenn die 3 da ist, dann ist
auch Gilbert. Wir haben es geschafft.
Genau so ist es. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei gewesen seid beim Packmas Podcast. Bleibt uns gewogen, abonniert uns, folgt uns, meldet euch bei uns für Ideen, Kritik, Fragen. Und ansonsten verweisen wir auf unseren Auftritt bei München TV und natürlich dann auf Folge 32, dann wieder auf den bekannten Kanälen. Und bis dahin gilt, wie immer, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Servus.
Servus.
So, und jetzt raus mit dem Beiß. Oh,
ja. Aber super.
Weiß und blau.